Sie hören eine Tonaufnahme aus dem Kreisarchiv Stormarn.
Gespräch mit Klaus Andresen am 10. Oktober 1996 in Bad Olvesloh, Mewesstraße 22.
Funktioniert.
Bitte, es funktioniert und wir können loslegen, Herr Andresen.
Ja. Soll ich es mir jetzt ranholen?
Nee, das können Sie hier stehen bleiben. Das ist ein Mikrofon. Also wenn es hier irgendwo, wir könnten es auch noch ein paar Meter weiter weg haben.
Ja, das muss so im Sommer, vielleicht Spätsommer 1940 gewesen sein, nach Beendigung des Frankreich-Feldzuges, dass wir einen französischen Kriegsgefangenen erhielten. Sein Name war Baptiste Champredon. Mein Vater war zu dem Zeitpunkt noch zu Hause, er war zwar schon Soldat, war aber dann nach dem Frankreich-Feldzug Urlaub worden und konnte sich dann seiner des Franzosen annehmen und hat ihm dann auch in sehr intensiver Schulung sämtliche Facharbeiten oder einen größten Teil der baumschulistischen Facharbeiten beibringen können, weil mein Vater noch bis Beginn des Russlandfeldzuges, ein Jahr später, beurlaubt blieb.
Ja. Wo lag denn Ihre Baumschule?
In Bagdeheide.
Ja.
Die Baumschule war in Bagdeheide. Und der Franzose lebte damals mit seinen anderen Kriegsgefangenenkameraden zusammen in einem Lager, das mitten im Ort gelegen war. Da, wo heute die Kreisparkasse steht, war früher eine kleine oder relativ kleines strohgedecktes Haus, sich eine ganz hübsche Karte und das war offiziell französisches Kriegsgefangenenlager. Dort lebten auch zwei oder drei Bewachungssoldaten, die im Übrigen immer umschichtig bei den Arbeitgebern der Kriegsgefangenen verpflegt werden mussten. Die wanderten immer von Woche zu Woche rundum zu den einzelnen Arbeitgebern und aßen dort. Die französischen Kriegsgefangenen durften damals gleich, also 1940, durften sie zum Beispiel nicht die Fußzeige benutzen. Oh. Die durften nur auf der Straße gehen. Ja,
ja,
ja, das gut, man, das war mit unseren Kriegsgefangenen wurde nicht anders gemacht. Die durften auch in vielen Ländern nicht die Straße, die Fußwege benutzen. Und,
ich höre es hier für Stormarn das erste Mal. Das hat mir bisher keiner
Berichtet. Das ist aber etwas, was sich später von selbst eigentlich erledigt hat. Da nachher hat keiner mehr so drauf geachtet, aber ich weiß, in den ersten Wochen mussten wir den französischen Kriegsgefangenen auch immer von der Arbeitszelle, also aus der, von der Baumschule, von uns zu Hause, bis ins Kriegsgefangenenlager begleiten. Die durften nicht allein durch den Ort gehen. Das galt eigentlich für alle. Bloß, das war eine Regelung, die nachher auch ganz langsam und sicher einschlief. Aber wir sind dann als Kinder, sind wir dann also mit unserem Monsieur, wie wir ihn nannten, auf dem Fahrrad und er trabte dann fleißig auf der Straße und so haben wir ihn dann im Kriegsgefangenenlager abgeliefert. Und wie gesagt, das ging meiner Erinnerung nach nur ein paar Wochen und dann redete über solchen Unsinn kein Mensch mehr.
Wie alt waren Sie denn damals?
Ich war 1940, war 9 Jahre alt.
Ja.
Und er wurde dann, und das war an sich eine sehr strikte Vorschrift, das habe ich auch im Übrigen in Ihrem Bericht gelesen, das ist richtig, die Kriegsgefangenen durften nicht mit den Arbeitgebern zusammen essen.
Ja.
Bei den Bauern hat sich diese Regelung, weil dort wurde am großen Tisch in der Küche gegessen, da gab es ja keine andere Möglichkeit, da hat sich die Sache also sehr schnell nachher reguliert. Da saß der Franzose genau wie die Ostarbeiter, die saßen und die Bauernfamilie und alle Leute saßen an einem großen Tisch in der großen Küche. Nicht? Da hat sich auch kaum jemand drüber aufgeregt. Jeder wusste es und vielleicht, wenn offiziell mal kontrolliert wurde, dann wurde es vielleicht abgestellt. Aber ich weiß gar nicht, wo die eigentlich bei den Bauern hätten essen sollen.
Also, naja, manche haben, also einer hat dann erzählt, sie hatten einen kleinen Extratisch, der sowieso in der Küche stand.
Und ach so.
Wenn der Wachsoldat mitgegessen hat, irgendwie, oder sonst jemand kam.
Dann saß er an dem extra, an
Moment,
dem Kassentisch.
Moment, jetzt kommt da jemand, also schnell von einem Tisch zum nächsten geräumt.
Genau, und, so kann
also
es sich,
so,
so kann es sich eigentlich auch nur,
auch sagten,
Quatsch geregelt haben.
Ja.
Ich muss sagen, bei uns war es ein bisschen anders, weil wir ein normales Wohnhaus hatten. Und wir hatten ein Esszimmer und Wohnzimmer. Und da haben wir es eigentlich tatsächlich bis zum Kriegsende so gehalten. Der Franzose hatte seinen Platz Platz in der Küche.
Ja.
Und da hat er auch immer gegessen. Mhm. Also das muss ich schon sagen, das war eigentlich so.
Ja, ja, ich denke, und, sagen wir so, ein Angestellter hätte ja auch nicht mit am Tisch gegessen bei ihm im Esszimmer, oder?
Ach, schon, wohl schon.
Doch, ja, ja.
Ja, ja,
ja. Ja, weil doch, also manchmal dann sagt man, okay, ne, von der Familie her,
ja,
die
ja,
Familie gut, und die Angestellten.
Naja, wir hatten auch sonst, ach so, richtig, mhm, insofern, wir hatten sonst niemanden am Tisch.
Ja.
Also unser Mädchen ging mittags nach Hause,
ja,
und die Waschfrau und die Fleckfrau,
ja,
die aßen auch alle zu Hause, sondern wir waren tatsächlich nur die Familie eigentlich am Tisch,
ja,
im Normalfall.
Mhm.
Vielleicht nochmal Besuch, davon gab es genug.
Ja.
Diese Regel, die wurde schon bei uns also beachtet.
Wenn der Wachsoldat kam, musste der dann bei Ihnen mit, also hat er darauf bestanden, bei Ihnen im Esszimmer mitgegessen?
Ja, der hat immer bei uns im Esszimmer dann mitgegessen, nicht? Das waren meist ältere, ganz gemütliche Herren. Das war die sogenannten Landesschützen.
Aha,
was nannten die sich? Das waren
so
ab zwischen 40 oder 45 oder Ende 40 und 50. Nicht? Da waren ziemlich unkriegerische Typen meistens. Und,
Sie haben ja einen martialischen Namen gehabt, nicht, mit Landesschützen?
Ja, aber das waren ganz friedliche Leute. Unser Monsieur, der war Gott sei Dank sehr anstellig, unheimlich geschickt. Er hatte auch in, ich weiß noch nicht mal genau, was er eigentlich vom Beruf war. Er hatte zuletzt in Paris in einer Waggonfabrik gearbeitet. So als Art Tischler und konnte also sehr gut mit Holz umgehen und hat uns auch manches gebaut, also im Haus und am Haus, und war aber auch sehr geschickt in der Baumschule. Und hat, wie gesagt, mein Vater hat ihm da also in konzentrierter Form die ganzen Facharbeiten beigebracht. Er hat nachher veredelt, er hat alle möglichen Facharbeiten gemacht. So ein bisschen ging dann auch mal schief. Er hatte dann auch ein bisschen Probleme mit den deutschen Namen der Rosen zum Beispiel und so. Also es war zum Lachen, dann, was er denn auf die Etiketten schrieb. Aber im Großen und Ganzen hat er das eigentlich sehr geschickt gemacht und hat insofern... hinzu kam, mein Vater hatte sprachlich überhaupt keine Probleme, er sprach fließend Französisch, weil er von der, hier auf der Schule, hatte man ja damals, auf der Oberschule hatte man ja Französisch als erste Fremdsprache. Und erst dann nach dem Ersten Weltkrieg ist er dann 2 Jahre nach Kanada gegangen, in eine französisch sprechende Ecke. Und dadurch hatte er überhaupt keine Probleme.
Das war ja dann gut.
Das war natürlich sehr von Vorteil, gerade für die Unterrichtung in diesen Facharbeiten. Und meine Mutter sprach auch recht gut Französisch, also Schulfranzösisch.
Ja, ich wollte fragen, wie ging es dann weiter, ne?
Ja,
als ihr Vater dann eingezogen.
Und mein Vater wurde 1941, 40 auf 41, im Winter lag er lange im Lazarett noch und kam dann im Frühjahr wieder auf Erholungsurlaub, Gott sei Dank, und musste dann aber Juni 41 musste er dann gleich wieder nach Rendsburg und kam dann nach Russland. Und da musste also meine Mutter die Marmschule fortführen und sie hat das da eigentlich auch ganz gut gemacht. Und bloß als Konsequenz war ja, wie gesagt, der gute Mann hat an sich kaum richtig Deutsch gelernt. Nicht? In den 5 Jahren, also es war wirklich kümmerlich, was er an Deutsch konnte. Und das war dann auch noch überwiegend so ein Gemisch aus Hoch- und Plattdeutsch. Denn mit den übrigen Leuten in der Baumschule sprach er ja dann Plattdeutsch. Und also das war bis zum Schluss ein ziemliches Radebrechen. War zum Lachen. Ja, aber für ihn war nicht unbedingt die Notwendigkeit, es zu lernen.
Nee, stimmt, also für alles Wichtige konnte er sich ja mit
dem
Vater und ihrer Mutter dann richtig...
Nachher meine älteste Schwester hatte dann schon ein paar Jahre Französisch gehabt hier auf der Schule.
Also es ging praktisch
nahtlos
weiter, ne?
Das ging dann so weiter, ne? Und seine größte Freude war eigentlich eine Cousine meines Vaters, die war auf Haiti geboren und die Mutter war auch Haitianerin, also eine Mulattin sogar, eine ganz eigenartige... Typ eigentlich, diese Tante von uns. Bloß die sprach von Haiti her fließend Französisch und gern Französisch und war auch sehr, war Ärztin und eigentlich interessierte Frau auch. Und dann strahlte unser Monsieur, wenn die dann mal bei uns auftauchte. Und die beiden standen dann also stundenlang irgendwo auf dem Hof und haben dann palavert. Und er war auch ein bisschen, war an sich absolut kein Dummkopf, er war auch viel rumgekommen, hatte in Afrika Militärdienst gemacht und war auch da irgendwie noch gewesen.